Grüße miteinander, ich begrüße euch zu unserem zweiten Wärmepumpen-Podcast in diesem Jahr. Mit mir dabei ist Christoph Schmutz, hallo Gregor.
Hallo zusammen, merci für die Einladung heute wieder.
Ja, wir hätten eigentlich früher schon einen Podcast aufzeichnen. Der letzte war ja Anfang Jahr und jetzt sind wir schon wieder Ende Mai. Warum, Gregor, als Mensch, wieso sind wir noch nicht so weit gewesen?
Ja, ich denke, das ist unser heutiges Thema. 1-zu-1-Ersatz von Wärmepumpen, beziehungsweise vor allem das Thema 1-zu-1-Ersatz von bestehenden Erdsondenwärmepumpen. Das ist etwas, das immer wie mehr und immer ein grösseres Thema wird. Kannst du hier etwas dazu sagen, René?
Ja, wir stellen das fest, das ist nicht nur der Ersatz von bestehenden Wärmepumpen, sondern eigentlich generell die Heizungssanierung hat extrem an Fahrt aufgenommen wieder. Nachdem, dass wir jetzt zwei Jahre ein bisschen knorzelt haben, ist jetzt seit eigentlich der Eigenmietwertabstimmung vom letzten Herbst, haben wir gemerkt, dass es ziemlich angezogen hat. Und was jetzt noch dazu ist gekommen, ist, dass Besitzer von den Elektrospeicherheizungen sind angeschrieben worden. Und es ist eigentlich eröffnet worden, dass sie bis im 31. müssen ihre Elektroheizungen ersetzen. Das weiss man zwar schon länger, aber jetzt ist es amtlich und kommuniziert. Und das hat jetzt doch dazu geführt, dass wir, man kann dem fast sagen, überrennt sie worden mit Anfragen. Siehst du das auch so?
Ja, das kann man sagen. Also es ist wie Angst ausgebrochen bei den Eigenheimbesitzern mit Elektrospeicherheizungen. Und so ein bisschen die Richtung.
Ja, aber das ist ja nur ein Faktor, oder? Der eine Faktor ist die Eigenmietwertgeschichte. Die zweite ist das Verbot von den Elektroheizungen im Kanton Bern. Und nachher haben wir natürlich auch noch das latente Thema Kältemittelverbot, wo jetzt ging so ein bisschen klar wird, wie das soll ablaufen. Aber alles zusammen hat eigentlich dazu geführt, dass die Nachfrage massiv stimuliert wurde, nachdem sie die letzten zwei, drei Jahre endlich gebremst waren. Gut, das ist eigentlich der Grund, wieso wir ein bisschen hinten drin sind. Das soll aber nicht eine Rolle spielen für unser heutiges Gespräch, über was wir immer reden.
Sanieren von bestehenden Erdsonden finde ich sehr, sehr, sehr spannendes Thema.
Ja gut, das ist eigentlich einfach. Nach 25 Jahren muss man die neu bohren, oder nicht?
Oh, definitiv. Also vor allem, wenn man ein Gutachten machen lassen von irgendwelchen Spezialisten.
Genau. Also, wunderbar. Dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Nein, Mensch, das ist natürlich überhaupt nicht so. Wir möchten gerne eigentlich darüber reden, warum das ein bisschen ein falscher Pfad ist vielleicht. Oder respektive der Pfad eigentlich gar nicht nötig ist. Es gibt sicher Gründe, wieso man eine alte, im Sinn von mehr als 20-jährigen Sonden müsste neu bauen. Also, dass die ihr Lebensende erreicht hat. Was könnten die Gründe sein?
Der Grund ist sicher einerseits, wenn du irgendwo einen Materialfehler hast. Wenn sie wirklich rönt, aber das kann unter Umständen auch sein, dass das vorher ist. Kann sein, dass es geologisch sehr, sehr schlecht ist. Es gibt Regionen, wo der Entzug so schlecht ist, dass es sich dort über die Zeit hat ausgekühlt. Hast du noch weitere Möglichkeiten?
Ja gut, also der vom Materialfehler, das ist ein sehr seltener Fall. Oder? Also man hat eigentlich fast immer festgestellt, wenn eine Sonde undicht wird, irgendwann, meistens ist sie ja ganz am Anfang undicht schon bereits, aber wenn sie unterwegs nach irgendwie ein paar Jahren undicht wird, dann ist das meistens gar nicht die Sonde, sondern es ist mehr die Verbindungsleitung, also die horizontale Verbindung zwischen der Sonde und dem Gebäude, dass der Ding den Schweißnaht lässt oder dass irgendetwas anderes verquetscht ist worden oder bei Gartenbauarbeiten die Sonde einfach schlichtweg beschädigt ist. Das ist absolut möglich, aber das hat nichts mit der Sonde an sich zu tun, sondern das ist eigentlich mehr ein Nebenschauplatz, der nichts über die Leistungsfähigkeit von Sonden aussieht.
Ist es, weil sie gefüllt ist mit Salz?
Wir können vielleicht mal ein bisschen in die Geschichte hineingehen von den Sonden, oder? Wie das überhaupt ist entstanden. Man hat ja heute immer noch von Sohle Wasserwärmepumpen, weil man in den ganz frühen Anfängen hat, tatsächlich Salzwasser in eine Sonde eingefüllt. Und das hat man gemacht, für einen Gefrierpunkt zu reduzieren. Also das Wasser hat daran gehindert zu gefrieren, mit Salz eben. Und das hat sich aber eigentlich nicht so bewährt. Also man hat relativ schnell gemerkt, dass die Komponenten wie Pumpen, wie Verschraubungen, wie sonst irgendwelche Rohrleitungen, die Wärmepumpen selber sehr, sehr stark korrodiert haben. Also das Zeug ist richtig gehend verbröselt durch die aggressive Sohle. Und das hat relativ schnell dazu geführt, dass man das hat aufgegeben. Und man hat meines Wissens die allermeisten oder wahrscheinlich alle Sonden hat man nachher umgerüstet auf Glykol, was dann natürlich das Problem beseitigt hat vom Korrodieren. Aber man hat wirklich in den frühen Anfang der 80er Jahre hat man ja eigentlich wenig gewusst über Sonden. Man hat einfach mal irgendetwas gemacht und hat irgendwie ein Loch gebohrt und hat irgendwie Rohr reingetan und hat die, wie gesagt, am Anfang mit Salzwasser betrieben, aber das war nicht so lange Phase gewesen. Und man hat auch ganz am Anfang hat man auch Koaxialsonden gemacht. Also das waren Rohrstücke gewesen von 6 Meter Länge, wo man ein grösseres Aussenrohr hatte und ein kleines Innenrohr. Darum koaxial, oder? Und die hat man dann beim Einbauen alle 6 Meter zusammen verschweißt. Also man hat eine Spiegelschweissung gemacht und die ist dann natürlich in der Theorie gut, aber in der Praxis schwierig, weil es, wenn es nur ein bisschen nass war, wenn es geregnet hat oder ein bisschen dreckig, wo man nicht so super hätte können arbeiten, dann sind die Schweissnähte so ein bisschen anfällig auf eben genau die Undichtigkeiten oder auf die, oder sogar auf einen Bruch, oder? Dass die Sonden dann irgendwann unterwegs und schlichtweg unbrauchbar waren.
Also wenn du heute auf eine bestehende ältere Anlage kommst, an was siehst du, ob das noch eine Quacksonde ist?
Ja, der einfachste Fall ist fast, dass man über der Sonde einen Schacht hat. Also man hat dann so ein Schachtecho gemacht, wo man dort dazukommen musste. Man hat die Entlüftung meistens auch direkt über der Sonde gehabt. Und wenn man das Schächtchen auftut, dann sieht man ziemlich schnell, dass das eine Koaxialsonde ist. Von denen gibt es immer noch. Also es gibt immer noch solche, die in Betrieb sind. Die sind zum Teil fast unverwüstlich. Aber es gibt natürlich auch sehr viele, die eben versagt, weil sie aus irgendwelchen Gründen eben undichte Schweissnähte hatten, zum Beispiel. Das ist häufigsten Fall. Und dann hat man irgendwann unterwegs hat man gemerkt, ja, das Schweissen auf Platz, das ist ein bisschen schwierig, oder? Und man hat ja das grosse Aussenrohr mit irgendwie 100 oder 125 mm Aussendurchmesser, hätte man ja nicht rollen können. Das ist viel zu sperrig, oder? Man hat ja einen riesigen Durchmesser von einer Haspel gebraucht. Und darum hat man dann eigentlich gewechselt auf die heutigen üblichen Duplex-Sonden, die aus 4 Rohren bestehen, mit jeweils früher hat man 32 mm, heute ist man bei 40 mm Aussendurchmesser vom Rohr und das viermal, also ist ein Paket von 4 Rohren, immer zweimal ein Vor- und ein Rücklauf, wo am Fuß der Sonde, also ganz unten im Bohrloch, mit einem U-Bogen verbunden sind. Also das ist, de facto sind das 2 Sondenkreisläufe in einer Bohrung.
Wieso hat man das 2 gemacht, nicht nur eine?
Ja, der Vorteil ist eigentlich, wenn wir 2 kleinere Rohre haben, anstelle von einem grösseren, wir haben einen grösseren Anteil Fläche gegenüber dem Erdreich. Also wir haben mehr Berührungsfläche von der Sonde gegenüber dem Erdreich. Und dann haben wir natürlich auch eine Redundanz. Also wenn einer von diesen 2 Kreisen würde undicht sein oder verquetscht werden oder was auch immer, dann haben wir im besten Fall noch einen 2. Kreis. Und dort hat man immer noch im Bereich von 80% von der Leistung immer noch auf dem einen Kreis, gegenüber 2 Kreisen. Also es ist doch immer noch eine gewisse Sicherheit dabei, dass man eine Sonde nicht 100%ig kaputt macht oder kaputt hat, sondern immer nur die Hälfte davon, respektive immer noch 80% eben Leistung kann entziehen.
Du hast vorher gesagt, die Duplex-Sonde, die kommt auf eine Rolle. Den Vorteil dort sehe ich schon, weil wir bohren ja heute eigentlich auch viel, viel tiefer als früher. Aber sicher auch gäbig, wenn man die auf dem Haspel so hat, für reinzulassen, wenn sie je nach Länge.
Ja, klar. Ja, ich sage jetzt mal, in den Anfängen hat man so um die 80-90 Meter tief gebohrt. Du warst schon wahnsinnig stolz gewesen, oder, auf das. Und heute ist man, ich sage jetzt mal, ohne gross mit der Wimper zu zucken bei 300 Meter und zum Teil mehr. Oder? Wir kennen ein Beispiel, wo man 400 und 450 Meter oder sogar noch tiefer ist gegangen mit den Bohrungen. Das hat man früher nicht können. Das war rein von der Bohrtechnik fast nicht zu machen gewesen. Dort ist ja nicht unbedingt die Bohrmaschine das Problem, wo das Loch bohrt, sondern es ist eigentlich mehr die Förderleistung vom Kompressor, vom Luftkompressor, wo dann das abgebaute Material aus dem Bohrloch muss auch befördern. Oder? Und dort hat man natürlich, wie tiefer unten, dass man ist mit dem Bohrhammer, desto mehr statische Höhe, die man muss überwinden muss. Und das war eigentlich die Grenze von der Tiefe. Und heute ist man mit den Maschinen, die man heute hat, mit 30 Bar Luftdruck bei riesigen Mengen quasi, ist das heute nicht mehr so ein Problem. Oder? Also die Entwicklung, die ist in den letzten 20 Jahren relativ stotzig aufwärts gegangen. Und wie gesagt, heute sind wir locker bei 300 Meter und mehr. Und das ist fast ein bisschen Standard geworden.
Wenn wir zurückkommen auf das Thema vom Sanieren von der bestehenden Sonden. Wenn du herkommst, sagst du einfach als erstes, es geht nicht? Oder was ist für dich das Erste, was du dort schaust?
Also der klassische Fall ist, wir haben eine Wärmepumpe, die ist jetzt 30-jährig vielleicht. Oder vielleicht ist sie auch nicht ganz so viel. Aber es gibt viele, die 30-jährig sind. Und es kommt, irgendwann kommt der Bedarf, die zu ersetzen. Entweder geht sie nicht mehr oder man weiss, dass sie dann irgendwann mal nachher ist. Jetzt kommt man dort her und sieht einmal die Installation. Das ist meistens eine Wärmepumpe mit relativ simple Konstruktion. Man hat eine einstufige Wärmepumpe, die schaltet ein und schaltet aus, mehr kann die nicht. Und nachher hat man eine zugehörige Erdsonde. Und jetzt fängt so ein bisschen die Frage an, wie viele Meter Sonde haben wir überhaupt? Oder? Und nachher kommt, mehr als einmal erlebt, kommt der Hausbesitzer freudig mit einem Ordner her und dort ist drin eine Dokumentation und dort hat irgendeiner das Haus verkauft und hat geschrieben, Erdsonden, Wärmepumpe und Erdsonden, keine Ahnung, 120 Meter. Gut, schön. Und das ist das, was er gekauft hat einmal. Und auch zahlt, vermutlich. Und er geht man ein bisschen recherchieren und findet vielleicht irgendwo ein Bordprotokoll von der dann zumaligen Firma, die das ausgeführt hat. Jetzt steht auf diesem Bordprotokoll zum Beispiel 80 Meter.
Freude gut. Herrscht.
Nein, gut, lange Gesichter, ja, was 80 Meter? 120, oder? Ja, jetzt ist die Frage, was ist jetzt? Ist es jetzt 120 oder ist es jetzt 80? Und dann schaut man vielleicht weiter, dann geht man beim Kanton noch ein bisschen schauen, was hat man mal für eine Bewilligung bekommen. Vielleicht findet man die, vielleicht bekommt man noch eine Auskunft darüber. Und dort kommt vielleicht noch mal eine dritte Zahl. Und dort kommt dann auch irgendwie
irgendeine Zahl, oder?
Voilà. Und nachher hat man noch einen geologischen Bericht, wo der dann zumalige Geolog hat verfasst. Das war schon dann Pflicht gewesen, dass man ein geologisches Gutachten abliefert. Und dort steht vielleicht noch mal eine neue Zahl, oder? Also heisst auf Deutsch übersetzt, im besten Fall haben wir überall die gleiche Zahl. Dann ist es relativ klar, dass wir das haben, was wir auf dem Papier annehmen. Es kann aber auch sein, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir wirklich haben. Und man findet es eigentlich auch nicht richtig raus. Und jetzt ist natürlich die ganz grosse Frage, ja, jetzt, oder? Was, irgendetwas müssen wir ja annehmen. Und jetzt können wir Pech und Glück haben. Pech haben wir dann, wenn die Wärmepumpe nicht mehr läuft. Dann haben wir auch keine Chance mehr, herauszufinden, welche Temperaturen das die Sonde liefern im Betrieb.
Wieso können wir das nicht mehr herausfinden?
Ja, wir müssen ja eigentlich unter Last können beurteilen, welche Temperatur liefert die Sonde. Also am liebsten irgendwo im Ende der Heizperiode, wo wir eigentlich die Last vom Jahr am höchsten haben, oder? Wo die Sonde am kühlsten ist, dann würden wir gerne können messen, was dort hier tatsächlich für Temperaturen aus dem Boden rauskommen.
Also kann man so ein bisschen sagen, jeder Eigenheimbesitzer von einer bestehenden älteren Sonde sollte man empfehlen, dass er die mal so ein an die Heizperiode einfach mal misst.
Genau. Und jetzt meine ich mit Messen, meine ich nicht das Thermometer, das am Rohr angeschraubt ist, ablesen, sondern das ist eine Messung mit einem Messgerät, das die Temperaturen aufzeichnet in einem Rhythmus von vielleicht 15 Minuten oder so. Und das Temperaturlogging, oder, wo wir wirklich über eine Woche oder über mehrere Tage mindestens können, Temperaturen aufzeichnen und sie dann auch entsprechend auswerten. Das, was wir ablesen auf dem Thermometer, das kann 10 Grad daneben liegen. Das hat manchmal überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das ist auch nicht geeignet, überhaupt nicht. Oder? Und wenn wir jetzt eben die Schweine das Glück haben, oder, dass wir die Wärmepumpe noch betreiben können, dann empfehlen wir tatsächlich, dass man der letzte Heizperiode, wo die Wärmepumpe noch läuft, und das ist meistens die nächste, dass man dann wirklich eine Messung macht und die Messung über einen gewissen Zeithorizont macht. Am liebsten über Wochen, oder?
Wieso die Ende-Heizperiode und nicht Anfangs-Heizperiode?
Ja, einfach, weil man natürlich am Anfang von der Heizperiode im Herbst ist der Boden am wärmsten. Da hat er sich das ganze Jahr oder den ganzen Sommer durch hat er sich erholen können und hat eigentlich seine Ausgangstemperatur. Und jetzt fangen wir auf eine Wärme entziehen. Und jetzt, je nachdem, wie die Konstellation ist, die Leistung von Wärmepumpen plus die Länge der Sonde, wird natürlich die Temperatur auf der Sonde sukzessive kleiner. Also man tut dem Boden Wärme entziehen, ein gewisses fließt sofort nachher, ein gewisses fließt sehr langsam nachher. Und darum ist eigentlich am Ende der Heizperiode, also so im März, sage ich mal, ist eigentlich erfahrungsgemäss die Temperatur vor Sonden am tiefsten. Und das ist auch der ideale Zeitpunkt, wo wir beurteilen können, was hat die Sonde für eine Belastung oder respektive was kann der Boden wirklich liefern.
Du bringst da ein spannendes Thema rein, mit was kann der Boden liefern. Spielt die Geologie hier eine grosse Rolle?
Ja, die spielt eine sehr grosse Rolle. Wenn wir einen schönen, kompakten Fels haben, also ich sage jetzt im Idealfall einen Sandstein oder einen Mergel oder einen Nagelfluh, dann hat das eine relativ gute Wärmeübertragung vom Erdreich auf die Sonde. Und das Volumen, das rings um die Sonde ist, das hat auch relativ einen hohen Gehalt an Wärme, wo dort sukzessive abgeführt wird. Wenn wir einen locker Gesteinboden haben, also sprich einen Kieshaufen, oder? Dann ist das natürlich ein sehr viel schlechterer Boden und der wird verbessert, dadurch, dass Wasser drin ist. Also wenn Wasser im Boden ist, ist das immer ein guter Wärmelieferant, der uns eigentlich Wärme permanent zuführt. Wenn wir einen trockenen Kieshaufen haben, dann ist das eigentlich das Schlechteste, was wir haben können. Dann sind wir auf der Entzugsleistung über das Jahr sind wir vielleicht noch auf der Hälfte von einem guten Boden oder nicht einmal auf der Hälfte. Oder? Das muss man so ein bisschen in Rechnung haben. Aber wie gesagt, wenn man jetzt so eine Beurteilung macht von einer Sonde, erstens weiss man ja langsam, was man wo antrifft an Böden. Aber man kann vielleicht eben auch mit dem geologischen Gutachten von dann zumal herausfinden, was haben wir überhaupt, in welchen Tiefen, über welche Strecken haben wir welche Gesteinsformationen, haben wir Wasser, wo haben wir Wasser und wie viel Wasser. Und das ist so ein kleiner, wie soll ich das sagen, das ist nicht eine exakte Wissenschaft, das ist so ein kleines Abschätzen, was kann der Boden, was können wir dem zutrauen. Und was ich einfach in diesem Zusammenhang schon vorweg schicken will, man kann dem Boden sehr viel mehr zutrauen, als man also landläufig meint. Also man hat immer ein bisschen Angst davor, eine Sonde zu übernutzen und sie dann im Prinzip in Permafrost reinzufahren. Und da muss ich sagen, bis das passiert, das braucht recht viel. Also das ist speziell bei den Koaxialsonden, bei den ganz alten aus den 80er Jahren, ist dann auch eine Frage von der Hinterfüllung. Oder? Dort hat man mit Quarzsand hingerfüllt. Also ja, Hinterfüllung ist nichts anderes, als wenn man ein Loch bohren und dann tun wir dort ein Rohr drin und dann haben wir eine Lücke zwischen dem Rohr und dem Boden, zwangsläufig, weil ja das nicht passgenau ist, dann muss man die Lücke irgendwie auffüllen. Und die Hinterfüllung, die hat man gemacht mit eben Quarzsand. Und der Quarzsand, der ist nicht gebunden, sondern der bleibt locker, rissaufrei quasi und der tut sich permanent wieder quasi nachher verdichten, also von selber. Das Einzige, was passiert, ist natürlich, dass von oben ab eine Lücke entsteht, wo es gegen unten fort immer wieder nachher verdichten. Oder? Und darum ist unter Umständen die Strecke, die Kontakt zum Boden ist, vor Sonde, ist unter Umständen nicht mehr ganz so lang wie am Anfang. Aber dass die Hinterfüllung komplett verschwindet, das ist nicht anzunehmen. Oder? Und bei den neueren Sonden hat man natürlich eher umgestellt auf irgendwelche Injektionen, also das ist Bentonit oder das ist irgendeine Tonmehl-Zementmischung oder das ist reiner Zement oder was auch immer. Es gibt da verschiedene Philosophien, die man hat angewendet. Es gibt da bessere und schlechtere Hinterfüllungen, was die Leitfähigkeit angeht. Aber bei denen ist immer ein bisschen der Nachteil, eigentlich ausschliesslich so bei den neueren, dass die starr werden. Also die werden mehr oder weniger fest. Und wenn jetzt natürlich eine Sonde gefriert, in den obersten 20 Metern zum Beispiel, dann dehnt sich ja das Material und dehnt sich aus und das Wasser um die Sonde herum gefriert auch und dehnt sich aus. Und mit dem entsteht eine Lücke zwischen der Sonde und dem Boden und dann ist mit dem einfach der Kontakt nicht mehr da und mit dem kann die Wärme nicht mehr fliessen. Und dann können wir froh sein, wieder, wenn wir Wasser im Boden haben, wo uns das quasi wieder auffüllen mit Wasser, die Lücke.
Also sehe ich das richtig, wenn wir irgendwo eine Geologie haben, wo auch viel Wasser drin ist, ist das super gut für eine bestehende Erdsonde?
Unbedingt, ja. Das sehen wir ja immer wieder. Wenn wir ein bisschen Wasser haben, am liebsten möglichst weit oben im Boden, dann ist das eigentlich völlig unkritisch, oder? Dann werden die Sonden werden über Jahre werden die funktionsfähig bleiben, selbst bei sehr, sehr kurzen und knappen Sonden.
Wir reden ja eigentlich vom Heizungsersatz. Und gleich sieht man, wie wichtig das die Erfahrung in diesem Bereich ist. Und was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich eben geologisch auch ein bisschen auskennt, beziehungsweise dass man weiss, wo dass man die Informationen kann holen kann.
Ja, also dort ist halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen das Zusammenspiel von den möglichen Beteiligten. Also das ist mal der Installateur, der sicher nicht schadet, wenn er eine Ahnung hat, wie die Sonde funktioniert überhaupt. Dann ist die Bohrfirma, die vielleicht befragt kann werden kann, die sicher noch einen anderen Zugang hat zum Ganzen. Dann ist noch der Geologe auch noch. Aber schon der Geologe, muss ich ehrlicherweise sagen, der ist nicht unbedingt der, wo man muss fragen, ob jetzt eine Sonde noch geht oder nicht. Der schaut das aus einer anderen Optik an als mir, oder? Aber darum sind manchmal schon die geologischen Gutachten, die da gemacht werden, eher ein bisschen zweifelhaft. Also nicht aus der Sicht des Geologen, ganz sicher nicht, aber einfach aus der Sicht von der Leistungsfähigkeit von der Sonde. Und wir haben x Beispiele erlebt und treffen es immer wieder neu an, wo einfach per Pauschal einem Kunden quasi erzählt wird, man muss die Sonde neu bohren, weil das kann nicht funktionieren und das ist auf keinen Fall gut und so weiter. Und da würde ich doch schon sehr, sehr grosse Fragezeichen setzen, weil das kann man so nicht bewerten. Oder? Solange man nicht hat gemessen, was die Sonde tatsächlich liefert, dann kann man nicht beurteilen, ob die Sonde jetzt noch reicht oder nicht. Und das ist nicht einmal, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, das hat auch nichts mit der Länge zu tun, sondern das hat mit der gesamten Konstellation zu tun. Wie gesagt, Bodenbeschaffenheit, Wasseranteile, Last auf der Sonde etc. Das sind auch so Faktoren, die das effektiv beeinflussen.
Ja, letzte Woche genau so eine Aufnahme gehabt, genau so ein Projekt vor mir. Und der Kunde hat mir gesagt, ja, er hat in den letzten 5 Jahren hat er alle Fenster ersetzt, er hat das Dach neu gemacht und alle anderen, die sie dort waren, haben gesagt, es geht nicht mehr, die Sonde ist zu kurz.
Ja, ja, das glaube ich gerne, das hört man immer wieder. Oder wenn man es rein auf dem Papier anschaut, dann ist natürlich, was ist passiert in den letzten 30 Jahren? Oder? Wir haben dann zumal Wärmepumpen gehabt, die haben ein wirkliches Grad erreicht, so von 4 vielleicht. Und da hat man dann schon wahnsinnig Freude gehabt, wenn man 4 hatte.
Ja, das
ist eher 3,5 als 4. Also das heisst, man hat eigentlich nichts anderes gehabt, als von 3,5 Kilowattstunden Heizenergie hat man 1 Kilowattstunde aus der Steckdose geholt und 2,5 aus dem Boden, wenn man so will, oder? Und jetzt ist natürlich die technische Entwicklung ist so weit gegangen, dass man heute eine Wärmepumpe hat unter gleichen Bedingungen, wo ein wirkliches Grad erreicht von 6 oder sogar noch mehr als 6. Das heisst, wir haben nur noch 1/6 Strom und 5/6 Anteil aus dem Boden. Das ist eine grössere Last über das ganze Jahr eingesehen, als das ursprünglich mal war. Das ist so, oder?
Das ist eigentlich die doppelte Last auf die gleichen Meter.
Genau. Das ist de facto ist das die doppelte Last. Also die Wärmemenge, die man aus dem Boden entzieht. Das ist noch nichts mit Leistung zu tun. Das ist einfach rein, über das ganze Jahr die Menge an Wärme ist doppelt so hoch.
Würdest du das so einfach machen?
Eben, jetzt kommt die Frage, was ist sonst noch passiert? Also wir haben, wie du hast gesagt, das Haus saniert, Fenster, Dach etc. Das heisst, der Wärmebedarf von diesem Gebäude ist unter Umständen ein Drittel kleiner.
Oder mehr.
Oder sogar mehr. Das heisst, das hilft uns ja schon wieder, auf die gute Seite zu kompensieren. Und nachher haben wir halt unseren altbekannten Faktor von der viel zu grossen Leistung. Also wir haben immer wieder Wärmepumpen für ein Einfamilienhaus, das de facto 6-7 Kilowatt Heizleistung braucht, wo mit 12, 14, 18 Kilowatt beschossen werden. Oder? Entsprechend war die Wärmepumpe viel, viel zu gross gewesen, dann zumal schon. Oder? Und heute wäre sie sowieso noch mal viel zu gross, weil eben das Haus weniger Bedarf hat. Aber auch das hilft uns, oder? Weil wir jetzt natürlich eigentlich mit einer viel kleineren Wärmepumpe können das Haus beheizen. Und die Wärmemenge über das ganze Jahr, die ändert sich eigentlich nicht. Das ist in dem Sinne nicht eine Frage von Leistung per se. Aber durch das, dass das Haus eben weniger Bedarf hat, durch das haben wir einen Gewinn. Oder? Da sind wir auf der sicheren Seite. Und dann kommt ein weiterer Faktor. Wir haben teilweise, nicht so fleissig, aber wir haben teilweise auch das Warmwasser gemacht mit der Erdsonde. Das ist schon dann eine gute Idee gewesen. Aber wenn wir jetzt wirklich eine ganz knappe Sonde haben und wir die irgendwie müssen befreien von Last, dann ist das Erste, was wir machen, ist halt mal das Warmwasser abwerfen und das Warmwasser mit einem Wärmepumpenboiler zum Beispiel produzieren oder wie auch immer. Und das sind so die kleinen Möglichkeiten, die man eine Sonde kann zusätzlich entlasten kann.
Was hast du das Gefühl, was für einen Einfluss hat heute ein Inverter auf so die richtige Ersatz von Beständen?
Ja, das wäre jetzt so eine Diplomarbeit für irgendeinen Geologiestudent oder keine Ahnung, was das für einen müsste sein. Aber mal herauszufinden, was hat eine lange Laufzeit mit kleinen Leistungen für Vorteile gegenüber einer kurzen Laufzeit mit viel Leistung. Also sprich, ist ein Inverter, der über das ganze Jahr mit sehr wenig Leistung eine Erdsonde quasi bearbeitet, ist das für die Sonde besser als eine, die nur kurz läuft, abstellt, wieder steht und dann wieder läuft. Meine Erfahrung, das ist jetzt einfach rein empirischer Hobby, oder? Ist, ein Inverter führt dazu, dass wir etwa um die 3 Grad wärmere Sondentemperaturen haben, per se. Einfach weil die Lasten, die Spitzen von der Leistung kleiner sind. Es ist zwar konstant und über doppelt so viele Betriebsstunden im Jahr als vorher vielleicht, aber nur noch mit der halben Last vielleicht. Und unter dem Strich führt es das dazu, dass die Sonde wärmer wird. Und das ist natürlich, jetzt sagen wir 3 Grad. Ja gut, 3 Grad ist nicht viel, oder? Aber 3 Grad ist eben viel für eine Sonde. Ob die mit minus 1 Grad aus dem Boden kommt oder ob die mit plus 2 Grad aus dem Boden kommt, das ist ein riesen Unterschied.
Sicher auch hier wieder der Geologie geschuldet ein bisschen weit, aber wir haben ja das so mittlerweile können auf mehreren Objekten Vorher-Nachher-Messungen machen, wo wir die bestehenden On-Off-Maschinen hatten, die wir vermessen haben, über eine gewisse Zeit und genau das Gleiche nachher auch mit einem Inverter Wärmepumpe genau. Nach der Sanierung. Genau. Was für einen Einfluss hat das Freecooling?
Ja, das Freecooling ist dann wieder eigentlich eine Entlastung von der Sonde. Also wenn wir regenerieren, also sprich Wärme über die Fußbodenheizung an die Sonde zurückspeisen. Oder es gibt auch Ideen, dass man das mit Solaranlagen macht und so. Aber sagen wir jetzt mal, der klassische Fall ist eine Bodenheizung, wo wir im Sommer mit der relativ gesehen kalten Sonde abkühlen. Dann tun wir auf diesem Weg Wärme in den Boden zurückgeben. Und die Wärme tut sich zum grossen Teil verflüchtigen, das ist ja so. Die verschwindet durch Wasserströme, durch die Geologie, geht die Wärme fort im Boden, aber sie führt halt gleich dazu, dass das Umfeld von Sonden erwärmt wird. Also man hat am Ende vom Sommer hat man dann im Umfeld von einer Sonde nicht mehr 8 Grad oder 10 Grad, sondern man hat dann vielleicht 15 Grad oder sogar fast 20 Grad. Und das führt am Schluss dazu, dass man dann, wenn wir wieder anfangen heizen im Herbst, dass wir natürlich mit einer massiv wärmeren Sonde anfangen und durch das ein bisschen Vorsprung bekommen. Also das heisst, wir tun die Sonde im Gesamtjahr eigentlich weniger belasten als ohne Freecooling. Und das Freecooling führt einfach dazu, dass wir eine knappe Sonde ein bisschen besser machen können. Also wir machen irgendwo fiktiv 10-20% Bohrmeter dazu, obschon dass wir ja nicht neu bohren können, sondern wir tun das einfach mit Energieströmen kompensieren.
So ein bisschen aus der Erfahrung rausgeht sie aber gleich nach, sagen jetzt 2-3 Monate läuft sie gleich relativ schnell wieder zusammen, aber wir haben gleich den Vorlauf von 2-3 Monaten,
genau.
Was sehr,
genau.
Sehr, sehr wichtig ist auf eine Laufzeit von vielleicht 6-7 Monaten.
Genau. Und vor allem haben wir nicht das Problem, dass wir immer kälter werden jedes Jahr. Oder? Das ist ein bisschen das Problem von eng bebauten Gebieten. Also man hat solche Quartiere, zum Beispiel in der Stadt Zürich in vielen Orten, oder man hat auch mittlerweile im Kanton Bern so Quartiere, wo man sehr, sehr viele Sonden hat. Und dort ist natürlich die gegenseitige Beeinflussung schon ein bisschen ein Thema. Oder? Ob schon es behaupte nicht weniger gross ist, als man meint. Aber das Regenerieren von Sonden ist natürlich schon ein Faktor für solche Entwicklungen zu bremsen. Also, dass man die Auskühlung über mehrere Sonden in einem Gebiet reduzieren oder sogar verhindern.
Hier ist sicher auch noch ein bisschen zu differenzieren. Hat man so ein bisschen Einfamilienhausquartier oder hat man irgendwo so eine Riesenüberbauung, wo man dann von Sondenfeldern redet, wo wahrscheinlich nachher dann wirklich aktiv müssen regeneriert werden. Das ist dann sicher ein anderes Thema, ein komplexeres Thema.
Genau.
Ja, zusammenfassend, Sanieren von bestehenden Erdsonden geht nicht, geht immer separat, jedes Objekt für sich anzuschauen.
Ja, zwingend. Oder? Man muss sich wirklich mit dem Objekt beschäftigen. Was hat man für eine Ausgangslage? Was haben wir für eine bauliche Situation, wie viele Leistungen haben wir im Spiel, was ist an diesen Gebäuden schon passiert und was wird noch passieren, was ist die Nachbarschaft. Das sind alles, es sind x Faktoren, die drin spielen. Aber was man kann sagen, per se, ohne dass wir jetzt jede Sonde sie messen, man muss denen mehr zutrauen, als man meint. Also die Sonden sind extrem elastisch und dass eine Sonde wirklich nicht mehr funktioniert, also wirklich tot ist, weil sie im Permafrost drin ist, das ist eine sehr, sehr seltene Erscheinung. Also wir haben in den letzten 10 Jahren keine einzige solche Sonden angetroffen, die wirklich tot ist. Man hat ja manchmal schon Gründe, dass man sagt, ja gut, jetzt hier machen wir vielleicht gleich gescheiter eine neue Sonde. Die Gründe gibt es selbstverständlich. Am Schluss ist es auch noch ein Entscheid vom Kunden, der die 30'000 Franken zum Beispiel ausgeben für jetzt etwas, das eigentlich auch so würde gehen. Oder? Aber dass man herkommt und behauptet, die Sonde ist tot, die kann man nicht mehr brauchen, da würde ich von vorne weg ein ganz grosses Fragezeichen machen und das würde ich per se einfach mal nicht glauben.
Vor allem gibt es so viele Überbauungen, die man gar nicht könnte nachbohren.
Ja, kommt noch dazu, genau. Das ist ein effektives Problem, oder? Und wir haben mehrere so Überbauungen schon gesehen, wo man nie mehr herkommt mit der Erdsondenbohrmaschine.
Ich glaube, wir haben das Thema im Grossen und Ganzen können zusammenfassen. Hast du noch so einen letzten Satz, den du hier noch mitgeben
willst? Ja, wir können uns natürlich noch ein bisschen auf die neuen Anlagen umwälzen, das Thema. Und zwar hören wir ja immer wieder, eine Sonde ist teuer. Oder? Die ist zu teuer und die kostet so wahnsinnig viel beim Bohren und nachher sowieso kann man die nur 25 Jahre brauchen. Das ist eigentlich genau der Punkt. Oder? Eine Sonde können wir heute problemlos mit 50 Jahren berechnen oder wir können es auch mit 100 Jahren berechnen. Mit den heutigen Normen, die wir Sonden auslegen, gehe ich schwer davon aus, dass eine Sonde 100 Betriebsjahre erreicht. Oder? Wir haben heute ganz andere Meter, die wir erstellen für eine Wärmepumpe, ich sage mal doppelt so viele Meter wie noch vor 20 Jahren, dass das langfristig gesehen auf jeden Fall eine gute Investition ist.
20%, 25% mehr bohren schadet nie.
Nein, das schadet nie. Eine längere Sonde bohren schadet nie. Eine zu lange Sonde ist eigentlich nicht hilfreich, weil wir bekommen nicht einen wärmeren Boden durch das. Also es wird ein bisschen weniger abgekühlt, das ist schon so. Aber wir haben ja mehr Pumpaufwand, also wir haben ja mehr hydraulische Widerstände, die wir müssen überwinden müssen. Und so gesehen gibt es irgendwo ideale Grenzen. Ich sage mal, ein Jahr plus 20% ist auch nicht so schlecht.
Kommt auch immer ein bisschen darauf an, wieder geologisch, in welchem Gebiet das wir sind.
Genau, das ist der grösste Faktor von allem. Ja, also wenn ihr an irgendwelche bestehenden Sonden herkommt, ist einfach unsere Message, die richtig überprüfen und nicht nur über den Daumen, das lohnt sich. Und dann habt ihr auch langfristig mit der zweiten Generation, dritten Generation Wärmepumpe Freude an einer Sonde und eine gute Sache.
Man darf auch mal ein bisschen Mut haben.
Unbedingt, ja. Merci vielmals, wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ade, miteinander.